Showdown mit Stichwahl. Am Sonntag entscheidet sich, ob nach Graz auch in Salzburg ein Kommunist Bürgermeister wird. Streit um Sicherheit. Nach der Gewalteskalation in Wien kämpfen ÖVP und FPÖ um die Themenführerschaft. Baustelle Bauwirtschaft. Mit einem Wohnbaupaket will die türkis-grüne Regierung ein kräftiges Lebenszeichen von sich geben.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Unser politischer Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Knapp.
Und unser Meinungsforscher Peter Eick, auch Ihnen einen schönen Abend. Recht
herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
Erstes Thema bei uns, die Stichwahl in der Stadt Salzburg am Sonntag. Wird Salzburg nach Graz die nächste Landeshauptstadt mit einem kommunistischen Bürgermeister? Am Sonntag wird das Wahlergebnis präsentiert. Die SPÖ ist mit Bernhard Auinger noch im Rennen und Kai-Michael Dankl für die KPÖ. Die letzten Stunden des Wahlkampfs in Salzburg.
Geschätzte Damen und Herren, alle Aufmerksamkeit jetzt bitte auf die Mozartstadt Salzburg. Dort findet am Sonntag nämlich die Bürgermeister-Stichwahl statt. Es ist das Duell. Kai-Michael Dankl gegen Bernhard Auinger. KPÖ Plus gegen SPÖ. Dunkelrot gegen Rot. Es ist die Internationale gegen die Internationale. Geht es nach dem KPÖ Plus Spitzenkandidaten, dann heißt es alle gegen Kai-Michael Dankl.
Es hat mittlerweile dann noch Bürgermeister Bräuner, der ÖVP-Landeshauptmann Haslauer, die Ex-Vizebürgermeisterin Unterkofler, sogar die FPÖ und sogar die MFG dazu aufgerufen, man sollte Bernhard Auinger wählen.
Der SPÖ-Spitzenkandidat weiß hingegen ganz genau, wer am Sonntag die Stichwahl gewinnen wird. Sein Team hat es ihm immerhin fein säuberlich vorgeschrieben.
Ich bin felsenfest überzeugt, dass die Mehrheit am Sonntag meinen persönlichen, ehrlichen, harten Sachpolitik, die ich gezeigt habe in meinen Ressorts, auch schätzt und auch mehrheitlich wählen wird. Und deshalb bin ich sehr, sehr optimistisch, dass am Sonntagabend der neue Bürgermeister Bernhard Auinger heißen wird.
Das rote Urgestein und Ex-Bundespräsident Heinz Fischer würde das natürlich toll finden.
Ich möchte richtig gefreut haben am Sonntagabend und am Montag, und einem Salzburger Sozialdemokraten zur Wahl gratulieren zu können.
Dunkelrot oder rot. Am Sonntag entscheidet sich das Bürgermeistermatch in Salzburg. Gendern nicht nötig. Die SPÖ hofft auf jeden Fall, dass die Stimmung wie das Wetter wird.
Hat schon aufgehört zum Regnen?
Ja, jetzt wird's sonnig werden, hoffentlich.
Danke vielmals.
Vielen Dank.
Auf Volksstimme fest statt Salzburger Festspiele. Worauf müssen sich die Salzburger einstellen in der Stadt?
Also wenn Sie jetzt eine Prognose haben wollen, dann kriegen Sie die natürlich nicht. Das wäre
nicht
absurd.
Gewinnt,
ja. Absurd. Ja, indirekt so ein bisschen. Nein, natürlich von der Papierform her. Ja, der Herr Dankl hat es ja erwähnt mit den ganzen Wahlempfehlungen. Also wenn das alles so eintreffen würde, dann müsste das natürlich der Herr Auinger gewinnen. Und von der Papierform ist es vielleicht so. Nur ob es nach Papierform läuft, das wissen wir nicht. Wir wissen erstens nicht, wer wirklich hingeht. Es ist Palmsonntag. Natürlich haben Anhänger der unterlegenen Kandidaten und Kandidatinnen jeweils natürlich auch nicht wirklich einen Grund hinzugehen. Und insofern sollte man auch den Herrn Dankl definitiv nicht unterschätzen. Er ist, wenn das ein stärker TV-zentrierterer Wahlkampf gewesen wäre, einfach ja, vom Charisma her, von dem, wie er sich medial gibt, wie er auftritt, natürlich der bessere Kandidat. Aber klarerweise ist auch dieses K in seinem Parteinamen eine Belastung und auf das hat man ja abgezielt von den anderen Parteien. Also schauen wir, wie es ausgeht. Klar ist eines aus meiner Sicht, dass die KPÖ natürlich jetzt schon seit dem ersten Wahlgang Fahrt aufgenommen hat, versucht das auf die Bundesebene mitzubringen. Wenn es natürlich gelingen würde, ich bleibe im Konjunktiv, da einen zweiten Bürgermeister nach der Bürgermeisterin in Graz da an Land zu ziehen, wäre das natürlich aus Sicht der KPÖ ein sensationeller Erfolg. Für die SPÖ wäre es die Rückgewinnung einer Stadt, die sie über die längste Zeit der Zweiten Republik ja eh hatte, zuletzt verloren hatte an die ÖVP. Aber da wäre es sozusagen die Wiederherstellung der üblichen gewohnten Verhältnisse. Und natürlich wird man auch hier versuchen, einen großen Sieg abzuleiten. Wiewohl, das wäre nur mit einer mit Fußnote. Warum? Weil natürlich die KPÖ wirklich so stark war und auch die Bierpartei, wenn sie den Antritt bei der Nationalratswahl da am SPÖ-Kuchen, nicht nur dort, aber auch dort, schon ganz schön knabbern würde.
Heik, bevor wir zur Frage der Woche kommen, wenn wir uns anschauen, wir haben Bernd Auinger gesehen, den Spitzenkandidaten der SPÖ und dann Kai-Michael Dankl, wie unterschiedlich die kommunizieren, man hat fast das Gefühl, es ist eine Zeitreise.
Ja, um es höflich zu sagen. Also die Zeitreise betrifft Bernhard Auinger, meinen Sie. Ja, also wie man auch jetzt bei der Pressekonferenz gesehen habe, also ist das ganz große Talent ist er nicht. Aber ich gebe eins zu bedenken, es gibt zwar charismatische Politiker und Politikerinnen, aber es gibt auch weniger charismatische, die dann im Amt wachsen. Also Peter Kaiser, Toni Mattler in Tirol, da gibt es einige Beispiele dafür und möglicherweise wird es die SPÖ natürlich auch darauf angelegt haben, dass man sagt, nehmen wir die Stabilität, nehmen wir die Erfahrung, weil Auinger ist ja schon sehr, sehr lange im politischen Geschäft und wird dann genau auf dieses Thema setzen, abgesehen eben von der Abschreckung der roten Gefahr.
Haben jetzt die Österreicherinnen und Österreicher ein Problem damit, wenn nach Graz auch in Salzburg ein Kommunist Bürgermeister wird?
Naja, wir haben die österreichische Variante bei den Antworten gewählt, es ist ihnen egal. Also 40% sagen, Salzburg ist weit von mir möglicherweise entfernt. Dementsprechend ist mir das egal. Und dann haben wir eine 50-50-Positionierung. Die einen unterstützen und die anderen lehnen einen KPÖ-Bürgermeister ab. So, und jetzt wird es aber spannend. Nämlich das zweite Kreisdiagramm, das sind die SPÖ-Wählerinnen. Und es ist deshalb spannend, weil wir haben in der Fragestellung explizit erwähnt, dass Kai-Michael Dankl von der KPÖ gegen Bernhard Auinger von der SPÖ antritt. Und wir haben trotzdem eine relative Mehrheit von SPÖ-Wählern, die sagen, ich würde einen kommunistischen Bürgermeister in Salzburg unterstützen. Und da muss man sagen, da läuft irgendwas ganz, ganz gewaltig schief für die SPÖ. Das ist die Bundes-SPÖ wohlgemerkt. Ja. Und das ist natürlich ein Warnsignal für Andreas Babler und die SPÖ, weil dieses linke Protestpotenzial, das wird jetzt immer stärker. Und wir werden es dann nachher noch sehen bei der Sonntagsfrage. Die mediale Berichterstattung schwemmt natürlich jetzt die KPÖ auch im Bund nach oben.
Schauen wir uns vielleicht gleich die Sonntagsfrage an, die Sie auch mitgebracht haben. Ja. Wir nützen Ihre Anwesenheit aus. Ja.
Sie gestatten noch kurz. Was sieht man hier? Das ist das übliche Bild, das wir bis dato hatten. Die Freiheitlichen in Front, sehr stabil nach wie vor. Und wir haben jetzt neu im Spiel die KPÖ. Und erstmalig haben wir sie über der 4%-Marke.
Also Sie werden im Parlament.
Aber wie gesagt, wir führen das vorerst auf diese medialen Hype zurück bezüglich der Salzburger Bürgermeisterwahl.
Wenn wir trotzdem ein bisschen noch die Koalitionen anschauen, wenn wir schnell zusammenrechnen. FPÖ, ÖVP ganz, ganz knapp mit 51%. Ja.
Es gehen sich zwei Zweierkoalitionen aus, aber die sehr, sehr wackelig. Und wenn Sie jetzt ÖVP und SPÖ zusammennehmen und Grüne oder Neos dazu nehmen, ist das auch wackelig. Also es rennt eher darauf hinaus, dass man sogar, wenn möglicherweise, eine Vierparteienkoalition benötigen würde, um nicht mit den Freiheitlichen zu koalieren. Ganz, ganz schwere Situation.
Das ist die Sonntagsfrage.
Das ist die Sonntagsfrage von den Kollegen von heute übrigens.
Genau, schauen wir, wie es dann am 29. September ausschaut, wenn gewählt wird. Ich möchte noch ganz kurz zur KPÖ-SPÖ-Situation kommen, zu Andreas Babler. Viele haben Andreas Babler immer vorgeworfen, der ist viel zu links mit seinen Positionen. Mhm. Kann man jetzt aus diesen Umfragen, die Peter Heik gemacht hat, schließen, dass es sogar noch ein bisschen weiter links ginge, dass da auch noch Platz wäre?
Na, vielleicht macht er das sogar nicht. Er hat ja auch diese Woche einen Vorschlag gemacht in Richtung eines Transformationsfonds, 20 Milliarden Euro, Beteiligung des Staates an Unternehmen etc. Also möglicherweise geht er auch in die Richtung. Und natürlich ist er, das war aber damals schon klar, vergangenes Jahr, wenn man jetzt davon spricht, dass sich da links ein ziemliches Match zuträgt, und das ist ja auch so, eine bessere Impfung gegen den Ansturm von KPÖ und Bierpartei, als das Hans-Peter Doskozil gewesen wäre. Aber erstens, Doskozil hätte natürlich viel mehr und deutlicher in Richtung Mitte bzw. rechts der Mitte gestrahlt. Und was man halt auch sagen muss, ist, dass der Herr Babler, dafür kann er nichts, das kann man ihm nicht zu Vorwurf machen, natürlich dann auch bis zum Wesen gerade das Parteiimage mit sich herumschleppen muss. Aktuell gerade verstärkt, und das ist grundsätzlich ein staatstragendes, aber eben jetzt nicht das linke Revoltierende, nicht? Und dann kommen noch ein paar ungute Geschichten dazu. Seit neuestem aktuell die Benko-Gusenbauer-Kiste, nicht? Das ist nicht ganz so einfach für den Herrn Babler wegzuargumentieren. Versucht er zwar immer, aber natürlich ist das Gefühl da. Und auch so unangenehme Geschichten wie die Schrebergarten-Affäre aus Wien, das konterkariert die Botschaft, die er eigentlich draußen haben will von sich. Und das ist natürlich ein Problem, mal ab abgesehen von eben den frischen Gesichtern von außen, die eben eher vielleicht diese Antisystem-Botschaft in sich tragen und auch glaubwürdig auch wirklich verkörpern. Ob der Herr Vlasny dann den Wahlkampf so durchhalten kann, ob er diese 7-8%, gab es auch schon Umfragen in die Richtung, wirklich halten kann, ist eine zweite Frage. Auch bei der KPÖ bin ich ganz beim Kollegen. Das ist jetzt mal ein Hype, werden wir sehen, wie es nach dem Sonntag dann ausschaut. Natürlich, wenn sich es dann in Richtung des Wahltags in der Nationalratswahl entwickelt, kann sich das auch wieder eindampfen. Da gibt es dann vorn die Rennen, ja, derzeit mal um Platz 2, die möglicherweise von den kleinen Parteien wieder was wegziehen. Und dann könnte es natürlich sein, dass die eine oder andere kleine Partei es dann gar nicht in den Nationalrat natürlich schafft.
Wir haben jetzt einen ganz großen Sprung in die Zukunft wagen, Herr Heik, und am liebsten mit Ihnen. Wenn Babler sich jetzt links und weiter links positioniert, was hätte das für Auswirkungen auf mögliche Koalitionsverhandlungen? Wie schwer wird es dann für die ÖVP, mit einer so linken SPÖ-Regierung zu machen, oder ist das einfach Wahlkampf und dann findet man sich?
Natürlich ist das Wahlkampf und ab dem Wahltag um 17 Uhr sind die Karten schlicht und ergreifend immer neu gemischt. Es wird wahnsinnig problematisch, und das, was der Kollege Hofer angedeutet hat, dass man natürlich versuchen kann, einen Damm aufzubauen gegen links mit einer sehr, sehr linken Positionierung, hat eben das Problem, dass man links immer noch linker sein kann. Das war immer das gleiche Problem auf der rechten Seite. Die Freiheitliche Partei konnte immer noch ein Stückchen drauflegen, wenn man versucht hat, sie eben rechts zu überholen. Und da, jetzt kommt Andreas Babler nämlich wirklich tatsächlich in eine echte Zwickmühle. Er wird von beiden Seiten, wenn sie es wollen, angegriffen.
Und auch wenn wir schon ein bisschen lang sind, Herr Knapp, aber trotzdem, das muss man noch sagen dazu, in Richtung Koalitionsvarianten mit Babler. Es kommt ganz stark darauf an, wenn die FPÖ Erste wird, ja, mal vorausgesetzt, könnte noch immer was passieren, auch in die Richtung, aber sehr wahrscheinlich ist es nicht, dann ist die Frage, wer wird Zweiter? Weil der Chef des Dritten, entweder ÖVP oder SPÖ, na, sitzt dann auf einem sehr wackeligen Stuhl. Ob der dann noch dort sitzt, also bei Nehammer ist relativ klar, wenn er nur Dritter wird, wird es ihn wohl nicht mehr geben an der ÖVP-Spitze. Bei Babler könnte das auch so sein. Gibt es auch einige in der SPÖ, die damit schon spekulieren. Also da würden die Karten auch wieder neu gemischt sein. Die Frage ist, wenn die ÖVP Dritte wird, für wen sie sich dann entscheidet, ob Kanzler Babler oder Kanzler Kickl, es ist für die ÖVP wahrscheinlich beides keine wirklich prickelnde Option.
29. September, ich würde sagen 17.05, 17.06, wenn die ersten Zahlen da sind, werden wir das dann ausführlich besprechen. Nächstes Thema bei uns, ganz, ganz großes Thema in Wien, das Thema Sicherheit. Und das ist in den letzten Wochen mit dem 10. Bezirk in Wien mit Favoriten verbunden. Das ist sozusagen eine Stadt in der Stadt mit über 200.000 Einwohnern, also mehr als in Graz leben. Und da gibt es in den letzten Wochen immer wieder Schlagzeilen über Messerattacken, über Gewaltattacken. Die FPÖ nützt das politisch natürlich und hat eine Demonstration im Bezirk Favoriten angekündigt und durchgeführt. Und auch der ÖVP-Innenminister ist den Favoriten aufgetreten.
Hi nun am Wiener Reumannplatz. Es duellieren sich Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp und ÖVP-Innenminister Gerhard Kahner. Es ist ein Schaulaufen gegen die Messerkriminalität, ein Werben um die Stimmen der Favoriten für die kommenden Wahlen.
Unsere Bevölkerung leidet, unsere Frauen werden vergewaltigt, unsere Kinder werden abgestochen. Im Gegensatz zu den Demonstranten der Antifa da hinten, da sind die Faulen, ein bisschen stinken uns ab, ist der Herr. Hier vorne stehen die Patrioten, dort hinten stehen die Idioten, meine lieben Freunde.
Der Minister geht es am Montag dann ruhiger an. Am Rande einer polizeilichen Schwerpunktaktion am Wiener Reumannplatz sagt er:
Wenn Jugendbanden ihr Unwesen treiben, dann werden wir von Seiten der Polizei mit aller Vehemenz, mit aller notwendigen Härte, mit aller Möglichkeit des Gesetzes hier einschreiten. Und ich habe vor wenigen Tagen einen Auftrag gegeben, Einsatzgruppe zur Jugendkriminalität einzurichten.
Am Donnerstag findet dann auch noch im Wiener Rathaus ein Sondergemeinderat zu den ganzen Gewaltdelikten statt. Die FPÖ fordert da 500 zusätzliche Polizisten für Favoriten. Der pinke Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr möchte härtere Strafen.
Aus meiner Sicht auch für Jugendliche unter 14. Denn wenn man mit 13 beispielsweise Gewaltdelikte verübt, muss es dafür auch Konsequenzen geben.
Eine klare Absage dazu kommt vom roten Bildungsdirektor.
Es ist die Frage, ab welchem Alter man strafbar sein kann, noch keine Lösung alleine.
Und während sich die Politik streitet, findet am Battlefield-Favoriten am Donnerstag die nächste blutige Messerattacke statt.
Wir wollen jetzt nicht über die Ereignisse in Favoriten sprechen. Wir reden hier über die Innenpolitik. Mhm. Und wenn wir das jetzt ein bisschen aufdröseln, dann erkennt man, da sind zwei Parteien, die auch um ihren Markenkern, nämlich um die Sicherheit kämpfen und um die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung.
Ja, und die auch miteinander kämpfen, nicht? Es ist einfach so, dass mehr als eine halbe Million Wählerinnen und Wähler bundesweit gesehen pendeln zwischen ÖVP und FPÖ, also für beide gewinnbar sind. Erst- oder Zweitpräferenz diese beiden Parteien haben. Sebastian Kurz ist es 2017 und 2019 gelungen, lange her, aber trotzdem, diese mehrheitlich auf seine Seite zu ziehen. Bei der Migrationskrise 15, 16 waren die schon mal bei der FPÖ mehrheitlich, jetzt sind sie es wieder. Und deswegen versucht die ÖVP händeringend, so viele wie möglich da noch rüber zu ziehen, hat aber natürlich das Problem, dass sie das, was sie selber ankündigt, eben zum Beispiel im Beitrag ist es angetönt, die Geschichte der Senkung der Strafmündigkeit, des Alters, selber nicht umsetzen zu können. Wenn dann die FPÖ natürlich den Antrag einbringt, kann die ÖVP schlicht aus Koalitionsraison, wie diese Woche gesehen, nicht mitgehen. Das ist einfach nicht möglich, kann man nicht machen. Haben auch die Grünen ein paar Mal nicht gemacht, um nicht einen Koalitionsbruch zu begehen. Das heißt, da gibt es das Match. Einen dritten Unbeteiligten, unter Anführungszeichen scheinbar Unbeteiligten, gibt es gerade in Wien natürlich auch noch, nämlich die Bürgermeisterpartei SPÖ. Und da ist es schon bemerkenswert, dass man sich da komplett raushält. Und da gibt es zwei Denkschulen in der Sozialdemokratie. Die einen, die gerade in Wien auch dominieren kommunikativ, die sagen, ignorieren wir es nicht einmal. Jedenfalls fährt der Bürgermeister nicht hin. Wir machen es nicht noch stärker, nicht noch dominanter, dieses Thema nämlich, als es ohnehin ist. Und es ist dominant. Natürlich zahlt das grundsätzlich vor allem bei der oppositionellen FPÖ ein. Aber quasi ignorieren wir es, schauen wir, dass wir weitergehen im Text zu anderen Themen. Und die anderen, die sagen, das geht auf keinen Fall, der Bürgermeister muss da Stärke zeigen. Also das ist auch für die SPÖ und gerade für die SPÖ ein wesentliches Thema. Und man hat auch gesehen, dass andere Parteien, wie die NEOS zum Beispiel, sich da deutlich anders positionieren als noch vor einem oder zwei Jahren.
Wie lange kann sich die SPÖ in Wien das leisten, dass man einfach sagt, wir tun so, als wäre nichts und der Bürgermeister tritt da gar nicht auf?
Naja,
hofft man einfach auf ein Abebben?
Wahrscheinlich hofft man auf ein Abheben, das ist das klassische Aussitzen. Aber das Aussitzen hat halt das Problem, dass ich einfach nur reaktiv unterwegs bin. Und was eigentlich ein Landeshauptmann oder ein Bürgermeister machen muss, ist proaktiv zu agieren und sagen, ich nehme die Sache in die Hand. Ich erinnere mich an den Altlandeshauptmann Hans Nissl, der mal zu mir in einem Gespräch gesagt hat, ich bin der Landeshauptmann, ich greife jedes Thema an. Das ist eigentlich auch die Haltung, die man normalerweise in einer machtvollen Position an den Tag legen sollte, weil es kann jetzt natürlich sein, dass das wieder abebbt und dass vielleicht manche auch Aktionen, die im Hintergrund gesetzt werden, hilfreich sind, aber im Grunde genommen geht das nicht lange gut. Also das kann man sich vielleicht noch ein paar Wochen anschauen, aber wenn man dann nicht Position bezieht, besteht nämlich die Gefahr, dass ich als schwacher Bürgermeister wahrgenommen werde und damit auch wiederum Wähler und Wähler möglicherweise an andere Mitbewerber verliere.
Plus, ja, sehe ich genauso, plus die Gefahr, dass man jetzt schon auf Wien auch schielend auf die Landtagswahlen dann kommendes Jahr. 25 sind die im Herbst, ja, also wenn regulär gewählt wird, dass man natürlich auch riskiert, dass diese lange bestehende und durchaus ja auch mit Fakten aufgeladene Erzählung vom sicheren Wien, deutlich sicherer als andere Millionenstädte in Europa, dass das ins Wanken gerät. Und das hat die FPÖ schon ein paar Mal versucht, unter Heinz-Christian Strache zum Beispiel, zu sagen, Wien ist gar nicht so sicher, wie die immer tun, gar nicht so lebenswert, sondern da wird es immer gefährlicher. Da gibt es so wie in den Pariser Vororten auch ein schweres Kriminalitätsproblem. Das ist auch die Gefahr, wenn man eben zuschaut.
Letztes Thema heute bei uns in der Sendung, und zwar das Wohnbau. Programm und Projekt, das die Regierung zustande gebracht hat. ÖVP und Grüne haben lange verhandelt. Diese Woche ist es dann durchs Parlament gegangen und das sind die Eckdaten dieses Programms.
Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Der strauchelnden Bauwirtschaft wieder auf die Beine helfen, das hat sich die Regierung als großes Ziel für die letzten Monate vor der Wahl gesetzt. Kanzler und Vizekanzler verkünden deshalb Ende Februar, natürlich auf einer Baustelle, dass es bald ein großes Wohnbaupaket geben wird.
Die gute Nachricht ist, dass dieses Paket dafür sorgen wird, dass 40.000 Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft dadurch gesichert werden.
Das Ganze ist also ökonomisch vernünftig, ökologisch, weil sehr viel auch saniert wird und Projekte gefördert werden, die für sich schon ökologisch sind und vor allem sozial, leistbares Wohnen.
Am Mittwoch wird die Wohnoffensive dann im Parlament beschlossen. Damit ist der Weg frei für 25.000 zusätzliche Wohneinheiten. Zudem werden die Nebengebühren für das erste Eigenheim gestrichen und geförderte Wohnbaukredite bis 200.000 Euro geschaffen. FPÖ und SPÖ stimmen im Nationalrat zwar für das Paket, üben aber dennoch heftige Kritik.
Deswegen wäre schon heute unsere Aufgabe, wenn wir groß von einem Wohnpaket reden und die Regierung sich dafür feiert, ganz konkret auch Maßnahmen zu beschließen. Das eine ist, dass wir die Mietenerhöhungen jedenfalls bis Ende 2026 aussetzen. Das wäre mehr als fair, das haben andere Staaten auch gemacht.
Dieser chaotische Arbeitsstil ist symptomatisch für diese schwarz-grüne Bundesregierung. Das haben wir bei den Corona-Maßnahmen gesehen und das sehen wir heute wieder bei diesem Konjunkturpaket.
Ein Konjunkturpaket, mit dem die Regierung hofft, wieder raus aus dem Umfragekeller zu kommen. Doch ob sie wirklich darauf bauen kann, bleibt offen.
Wir haben es heute schon gesehen, ÖVP und die Grünen haben gemeinsam momentan 30%. Das ist nicht gerade berauschend für eine Regierung. Ist das jetzt ein Befreiungsschlag oder ist es eher ein laues Lüfterl?
Fast ein bisschen eine Suggestivfrage, Herr Kollege Knapp. Natürlich ist es kein Befreiungsschlag. Und es geht der Regierung, wie so oft eigentlich schon in dieser Legislaturperiode, eigentlich bringt man gar nicht so wenig zusammen, gedankt wird sie aber nicht. Und man hat das jetzt gesehen an den Oppositionsstimmen. Die haben zwar mitgestimmt, also die SPÖ zum Beispiel hat mitgestimmt, aufgrund des gemeinnützigen Aspekts da drinnen, und kritisiert das aber natürlich im gleichen Atemzug und sagt, alles Wahnsinn, Versagerregierung. Also inhaltlich, ja, ist schon was gelungen, kaufen wird man sich trotzdem nichts können drum, am Wählermarkt nämlich, weil einfach die Geschichte da ist, es ist eine miese Stimmung, 2/3 der Bevölkerung sagen, das Land geht in die falsche Richtung, und das reißt man das Ruder auf der Ebene auch nicht mehr herum. Man wird sicherlich weiter daran arbeiten, da punktuell gemeinsam was zu machen, um einfach zu zeigen, dass man noch handlungsfähig ist. Aber beide Parteien können sich nicht erwarten, dass man jetzt wegen dieser Initiativen in der Wählergunst groß nach oben geht.
Aber reicht so ein Ausrufezeichen, okay, wir bringen gemeinsam noch was weiter?
Nein.
Gut, dann sind wir, ja.
Wir diskutieren das jede Woche und jede Woche ist das Ergebnis dasselbe. Das Problem ist, die Stimmung ist so dermaßen schlecht, dass die Bundesregierung sich mit einzelnen Themen schlicht und greifend nicht durchsetzt. Und das ist, da bin ich ganz beim Kollegen Hofer, eigentlich fast ein bisschen unfair. Sie wird, finde ich, was den Output als Regierung betrifft, tatsächlich weit unter Wert geschlagen. Diese Bundesregierung ist nicht so schlecht, wie sie von der Bevölkerung eingeschätzt wird, aber so ist das demokratische Leben einmal.
Die Antwort hat kurz begonnen. Trotzdem danke für die Ausführung. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Wir kommen zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Machen wir jede Woche. Wir fragen Thomas Hofer und Peter Heike. Wir fragen die beiden Herren getrennt voneinander. Und jetzt sehen wir hier das Ergebnis. Ich bin gespannt. Top und Flop. Okay, es war 100% nicht abgeschrieben.
Ich bin
Wir haben heute Zeit. Heute haben wir es ganz easy.
Flop der Woche, Mundl-Kult natürlich und natürlich Karl Merkerts Tattoo. Also ist nicht erster Flop der Woche, sondern als Symbol für Favoriten, weil ich nehme an, dass das Wappen jetzt nicht alle kennen, zumindest außerhalb Wiens. Den Grund haben wir besprochen. Das ist natürlich nicht lustig, diese Entwicklung. Zusammengenommen auch mit all dem anderen Chronikalen, das sich da leider zugetragen hat. Das verschärft natürlich noch einmal auch die politischen Auseinandersetzungen, auch den Umgangston. Deswegen Flop der Woche, Top der Woche. Olaf Scholz, ich hätte ihn durchaus als Flop auch nehmen können, weil er hat in einer Reaktion auf der Leipziger Buchmesse einigen Aktivistinnen und Aktivisten, die dafür Gaza für die Palästinenser demonstriert haben, die ihn da angebrüllt haben, zuerst einmal sie harsch abgekanzelt in Richtung so jetzt aus, ja. Und dann aber zu einer guten Linie gefunden, weil er gesagt hat, Freunde, wir sind hier, wir reden über das Wort, und ein Wort, das kann man sagen, das muss man nicht brüllen, und ist auch dann auf das Lesen und auf die Bildung zurückgekommen und das fand ich dann doch noch in der Reaktion halbwegs souverän.
Ich hoffe, Sie genießen den unfassbaren Luxus. Normalerweise sind wir jetzt am Ende der Sendung. Ja,
schade,
jetzt haben wir eine Minute.
Diesmal habe ich gar nicht so viel zu reden.
Ach so.
Nein, also, Top der Woche, WIFO und IHS. Warum? Es hat heute noch eine Pressekonferenz gegeben, wo von beiden Instituten und den beiden Vorsitzenden, Felbermayr und Bonin, mal der Aufschwung, der für 2024 erwartet wurde, mehr oder weniger abgesagt wurde. Aber das ist nicht das, warum ich sie auf den Top der Woche gekommen habe, sondern weil sie endlich einmal recht klare Worte gefunden haben und gesagt haben, also wir müssen bitte beim Lohnnebenkostenthema was machen und haben auch gleich zwei, drei Vorschläge geliefert, wo die Gewerkschaft dann nicht einhaken kann und sagen kann, es ist ein Sozialabbau, sondern man kann das einfach nur, wenn sie so wollen, aus einem anderen Topf heraus bezahlen, nämlich aus der Steuerleistung heraus zahlen. Flop der Woche, und das tut mir jetzt leid, weil es ein bisschen im Widerspruch ist zu dem, was wir vorher gesagt haben, die Regierung, und zwar...
Schade, dass Sie selber ansprechen, sonst hätte ich Sie darauf hingewiesen.
Ja, ich weiß, aber deshalb impfen etwa das. Ja. So, und warum? Weil leider Gottes die Begrenzung der Bauvorhaben oder des Bodenfraß in Österreich gescheitert ist, obwohl es im Koalitionsübereinkommen festgeschrieben ist, aber dürfte offensichtlich dem Wahlkampf geschuldet sein von Seiten der ÖVP natürlich, dass man hier dem nicht mehr zustimmen möchte. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade.
Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, eine schöne Osterwoche. Wir sehen uns dann heute in zwei Wochen wieder. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Alles Gute. Auf Wiedersehen.